Wir sind im Philipperbrief ja nicht weit gekommen bisher, aber ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass man sich diese große geistliche Wahrheit einfach vergegenwärtigt. Nun hat ja Paulus mit den Philippern nicht eine Gemeinde wie die Korinther, sondern er hatte eine Gemeinde, die an und für sich aus, ja, es mag jetzt nicht die total beherrschende Gruppe gewesen sein, aber eine riesige Rolle gespielt, aus pensionierten Römern und römischer Soldaten und so einer Gruppe bestand. Also da war eine gewisse Zucht und eine gewisse Ordnung war da. Das heißt, du hast keine gesetzlose Gemeinde gehabt, sondern du hast hier auch eine Gemeinde, die geprägt war von diesem Hintergrund. Und jetzt ist es interessant, wir haben ja das letzte Mal gesehen, wie stark die Fürbitte eine Rolle spielt und wie auch die Gemeinschaft im Evangelium, wie das alles zusammenspielt. Und jetzt sagt er in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der Herr, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und jetzt haben wir natürlich eine dieser berühmten Bibelstellen, die man immer aus dem Zusammenhang reißen kann, jederzeit. Das kann man mit jeder Bibelstelle machen. Wenn ihr das jetzt nur liest und du bist überzeugt, dass letztendlich es kein freier Wille gibt und dass Gott es so gemacht hat, dass da nichts mehr passieren kann, dann ist natürlich so, dann ist das ein großes Ruhekiss und sagt, ja, Paulus ist überzeugt, der ist angefangen, wird es auch vollenden, was kann mir passieren? Aber jetzt kommen wir halt wieder zu dieser alten Regel der Schriftauslegung. Die Heilige Schrift ist kein Kochbuch. Es ist kein Kochbuch in dem Sinne, ich schlage auf Rezept, wie koche ich zum Beispiel, bei mir gab es als Kind immer gebrannte Suppe, wie mache ich das? Sondern die Bibel ist so, ist ein organisches Ganzes. Wenn man jetzt die Bibel ganz einfach liest, mit einem gesunden Menschenverstand, dann fällt einem auf, dass sowohl ein Paulus als auch der Herr Jesus selber immer hingegangen sind. Und dann kommen solche Aussagen wie, sie begannen bei Mose und den Propheten und legten ihnen alles aus, was Jesus betraf. Das heißt, sie haben immer Folgendes gemacht. Sie haben die ganze Kette der Bibelstelle, oft beginnend im Gesetz, aber auch die Propheten, haben sie alle genommen und haben alle Stellen aufgeschlagen oder gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir die Bibelstelle richtig einordnen wollen, dann müssen wir alle Stellen dazulesen. Nun ist die Stelle ja so, sie sagt, der Jesus ist sowohl der, der anfängt, als auch der vollendet. Das heißt, wenn ich jetzt alle Stellen lesen wollte, muss ich das Neue Testament lesen. Weil es geht hier um alles, um alle Bereiche. Er sagt ja, es betrifft alles. Ich habe jetzt versucht und hoffe, dass der Herr uns Gnade gibt, einfach Auswahl zu treffen, um zu verstehen, was meint er denn? Wie meint er das? Galater 1,15 fängt es eigentlich an. Also nochmals, immer im Hintergrund unser Bibeltext, der es angefangen hat, wird es auch vollenden. Andere Stelle sagt, der Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Also immer der gleiche Gedanke. Der Jesus beginnt, der Jesus vollendet. Also immer, immer sein Tun. Das ist auch wichtig. Auch Hintergrund, es ist vollbracht, er setzt sich als hohe Priester zu Rechte des Vaters. Aber jetzt kommen wir zu diesen Aussagen, die man nur im Zusammenhang versteht, wenn man alle Stellen liest. Da sagt Paulus, Galater 1,15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren und so weiter. Das ist das, was man vorlaufende Gnade nennt. Das heißt, Gott hat einen Plan. Er will, dass Menschen ihm dienen und er hat einen Plan für ihn. Da ist auch das Paket schon geplant und es ist natürlich so, jetzt könnte man denken, ja gut, okay, ihn hat er jetzt so auserwählt, der hat gar keine Chance gehabt, einen anderen hat er nicht so auserwählt, der hat halt ein Pech gehabt. Gell? Jetzt wäre das Denken. Aber gell, in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht halt etwas und um die Stelle kommt man nicht rum, da haben selbst unsere Freunde aus dem eher kalvinistischen Lager haben bei ihrer berühmten Bibelübersetzung dann versucht, es zu tricksen. Das steht in 1. Timotheus 2, 4, nämlich vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass alle gerettet werden. Das steht im Griechischen dann bei Erkenntnis, Vollerkenntnis. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, Gott will alle retten. Also gibt es nicht, ich sage es mal so was, dass man sagt, ich erwähle jetzt den, gebe ihm wie beim Paulus eine vorlaufende Gnade und der andere nicht, der andere fährt in die Hölle. Gibt es nicht. sondern Gott will alle retten. Darum gebietet er in Apostelgeschichte 17,30 allen Menschen überall Buße zu tun. Wenn sich aber jetzt ein Mensch nicht retten lässt und es ausschlägt, dann ist dieser Ratschluss, ich sage es mal ausdrücklich, übergeordnet, dieser Ratschluss der Ewigkeit für mich persönlich kaputt. Dann habe ich es halt kaputt gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass Gott auch vorlaufende Gnade für Menschen hat, die ihnen auch nachgeht. Und im Hiob selbst sagt er, dass er Menschen oft bis an den Rand des Todes bringt, minimum dreimal, um sie zu rufen. Das heißt, Gott kämpft auch um die einzelne Seele, dass sie sich retten lässt und dass sie letztendlich diese Gnade, die vorlaufend von ihm aus ist, wo er wunderbare Dinge tut, wenn er mich bis an den Rand des Todes bringt, dann ist das wunderbar, wenn das zu meiner Rettung dient. Aber wenn der Mensch absolut nicht will, und darum ist einer der letzten Vers der Bibel, Offenbarung 22, 17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, umsonst habe ich am Schluss dann von der ersten Kette auch aufgeführt, wer will, nehme umsonst, wer nicht will, der kriegt es halt nicht. Also das müssen wir einfach wieder machen. Er ist der Anfänger, vorlaufende Gnade. Jetzt kommen wir zu den Feinheiten. Johannes 6, 44. Und das darf man jetzt weder links noch rechts extrem auslegen, sondern das muss man einfach biblisch stehen lassen. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist einfach eine Tatsache. Der Vater zieht durch den Heiligen Geist zum Sohne. Aber wenn er alle Menschen retten will, dann gibt es auch hier keine Ausnahme. Und wir haben hier einfach eine Tatsache, wo man ganz nüchtern sachlich sagen muss, da können wir nicht alles vom Verstand her verstehen, aber sagt klipp und klar, du kannst dich nicht bekehren, wenn du Lust hast. Sondern wenn Gott der Vater durch den Heiligen Geist im Herzen eines Menschen wirkt, und jetzt sagt die Bibel in Johannes 16, und ich denke, das ist eine ganz zentrale Stelle, 16, 7 bis 14, sagt sie klipp und klar, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt uns das Wort Gottes hinein und er verherrlicht Jesus. Das heißt, der Heilige Geist, wenn der wirklich an uns wirkt, im Herzen, dann wird er letztendlich immer überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, wenn der Vater zum Sohne zieht, dann arbeitet er an unserem Herzen und dann kommt das, ich sage es einmal, so wie die Alten gesungen haben, ich finde das wunderbar. Sie sagen dann, auch ich war einst in Sündenot, da half mir Jesu Blut. Du kommst dann in Sündenot, wenn der Heilige Geist dich überführt, kommst du in Sündenot. Wenn er durch diese vorlaufende Gnade beginnt, in deinem Herzen zu arbeiten, dich zum Sohne zu ziehen, dann passiert nämlich das, dass du überführt wirst von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt dich ins Wort Gottes hinein, du siehst plötzlich, du bist verloren. Und dann im Schluss heißt, wird Jesus verherrlicht. Dann zeigt dir der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist, dass der Herr Jesus sein eingeborener Sohn die einzige Rettung ist. Und dann kommt der Mensch zum Glauben. Aber es sind Prozesse. Man kann jetzt nicht sagen, braucht gar nichts tun, der Vater zieht sowieso zum Sohn. Das steht da nicht. Sondern das muss man immer sein mit allen anderen Bibelstellen. Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun. Gott will alle retten. Das heißt, Gott redet zwei oder dreimal bis zum Rand des Todes sogar. Das heißt, das ist eine Gesamtheit der Sicht. Dazu muss man die ganze Bibel querlesen, um zu verstehen. Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und Johannes 3, 8, die berühmteste aller berühmtesten Stelle über Wiedergeburt, wo der Jesus ja klipp und klar sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre. Da sagt er, Vers 8, der Wind, und da kannst du jetzt auch Geist übersetzen, weil das Wort für Wind und Geist im Griechischen Pneuma ist dasselbe Wort. Der Wind oder Geist weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir können das nicht machen, wisst ihr. Das kann man nicht manipulieren. Ich kann nicht Gott manipulieren. Darum sage ich bei der Evangelisation, wer eigentlich das wichtigste Gebet zu beten? Herr, sende uns die, die offen sind, all die Versammlung. Schick uns die, deren Herzen du schon bereitet hast. Schick uns die Leute, die jetzt hier letztendlich vom Heiligen Geist vorbereitet sind. Da, wo dein Wind, dein Geist geweht hat, schick sie uns. Das war eigentlich am richtigsten. Wisst ihr, der Mensch ist ja manchmal hirnlos. Er fängt einfach an, blödlos zu evangelisieren. Das ist besser, wie gar nichts zu tun. Aber richtiger wäre es, diese ganzen Zusammenhänge zu begreifen und zu sagen, Herr, wir bitten dich, schick uns jetzt die Leute, die offen sind, die du durch den Heiligen Geist bereitet hast, die vorbereitet sind, deren Herz im Zustand ist, wo der Geist schon geweht hat. Und die erste Predigt Jesu, ich kann es nicht oft genug betonen, Markus ist das erste Evangelium, zeitlich, Matthäus steht natürlich am Anfang, weil Israel zuerst dran ist, aber von der zeitlichen Reihenfolge ist Markus erste. Und da heißt es in Markus 1, Vers 15, tut Buße, präsens aktiv, also ein richtiger Dauerzustand, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da gibt der Jesus Programm. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Ihr müsst Buße tun. Und dann müsst ihr im Glauben die Erlösung, die ich euch geschaffen habe, die ich euch anbiete als Geschenk, die müsst ihr annehmen. Und ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig. Ich darf nicht, wenn die Bibel eine Befehlsform hat, wie hier, Befehlsform, tue, dann darf ich nicht sagen, es macht der Herr. Wisst ihr, die Leute glauben, wir haben eine ganz üble Seuche in den frommen Kreisen. Und zwar, man glaubt, man sei besonders fromm, wenn man sagt, der Herr, der Herr, der Herr. Also mich wirkt das da manchmal fast. Da muss ich sagen, Entschuldigung, es stimmt nicht. Der Herr hat alles getan. Es ist alles vollbracht. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Aber jetzt, sagt Gott, du Mensch, jetzt befehle ich dir, wie du zu reagieren hast. Tu Buße und Glaube. Also er gibt einen Befehl. Wieso, das dürfen wir nicht so tun, als wäre der Befehl einfach nicht ernst gemeint. Nämlich, das sagt man ja letztendlich. Wenn man zum Beispiel sagt, Gott hat Leute vor Grundlegung der Welt erwählt zum Himmel und zur Hölle, damit würde ich ja sagen, Apostelgeschichte 17,30, was die Bibel sagt, was Paulus predigt, dass Gott allen Menschen gebietet, Buße zu tun, dann wäre es ja ein Bluff. Er sagt ihnen, tu Buße und sie können gar nicht zum Glauben kommen. Aber der Jesus sagt, tu Buße und glaubt. Das ist das Programm. Und von daher muss man alle Bibelstellen lesen. Wenn man alle Stellen liest, dann kriegt man ein Bild und dann löst sich jeder Widerspruch auf. Und dann hast du plötzlich die Tatsache, Gott will, dass alle gerettet werden. Gott arbeitet jedem Herz. Gott arbeitet durch den Heiligen Geist, zieht die Menschen zum Herr Jesus. Er überführt sie von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er stellt den Herr Jesus strahlend dar. Das ist immer die Aufgabe, wenn der Heilige Geist wirkt. Und letztendlich weht da der Wind, du kannst es nicht erklären, aber das Ziel ist immer, tut Buße und glaubt. So kommt der Anfang zustande. Und dann natürlich, man muss das einfach alles lesen, alles. In Apostelgeschichte 26, 18, da erklärt der Paulus, was sein Auftrag war. Jetzt müssen wir einfach mal den Auftrag lesen. In 17 hat er erklärt, da geht es um das Volk, von dem er gerettet wird, und den Heiden, wo er jetzt hingesandt wird, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Vers 20 zusätzlich, B-Teil. Und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Gott sagt immer das Gleiche. Er sagt praktisch, du musst Buße tun, du musst glauben, du musst jetzt reagieren. Das ist eigentlich die Botschaft, du musst reagieren. Und ich kenne keine Lehre, die so gefährlich ist, wie zu sagen, der Mensch hat keinen freien Wille. Damit schiebe ich Gott die Verantwortung zu. Damit sage ich, er ist schuld, wenn jemand nicht zum Glauben kommt. Der hat ja keinen freien Wille. Entschuldigung, wenn die Bibel am Schluss noch sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens, und Wasser des Lebens ist Errettung, ist das ewige Leben, er nehme es umsonst, da kann ich nicht sagen, Gott macht es nicht. Da kann ich sagen, der Mensch hat keinen freien Wille, sondern Gott macht es wirklich so, dass er auf diesem freien Wille, wer will, der nehme umsonst, auf dem baut er auf. Gott macht das nämlich so, dass er auf dem freien Wille aufbaut, nicht, dass er auf dem unfreien Wille aufbaut. Und von daher kommt natürlich dann eine Sache, wo ich sagen muss, manchmal muss man auch zu Leuten sagen, es wird Zeit, dass du dich bekehrst. Und natürlich, Bekehrung, er ist immer der Anfänger und der Vollender insofern. Ich sage es mal so, ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle gelesen habt. Ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber die Stelle ist wichtig, 2. Korinther 3, 17 und 18. Da sagt die Bibel, eine Stelle, die hat mir immer Ärgernis bereitet, bis ich sie begriffen habe. Da sagt die Bibel, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, Durch den Heiligen Geist zieht der Vater zum Sohn. Wenn jetzt der Sohn zur heutigen Zeit wieder zur Rechte des Vaters in der Lichtwelt sitzt und wieder Geist ist, wie der Vater, dann ist das Wirken des Geistes, das Wirken Jesu. Und dann ist auch er der, der letztendlich hier in meinem Herzen massiv wirkt, weil er der Geist ist. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Sie sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und da steht ganz einfach, wenn jetzt der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt, der Heilige Geist überführt mich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Der Vater zieht zum Sohne. Dann wird der Herr Jesus verklärt. Nur er kann mich retten. Niemand anders. Ich kann nichts mehr tun. Nur er. Ich brauche seine Vergebung. Als ich mich bekehrt habe, ich wusste, dass ich nichts mehr machen kann. Nichts machen kann. Ich war erledigt. Entweder ich habe ihn, der Herr Jesus, oder ich gehe verloren. Es war klar. Wisst ihr, wenn er mit so weit ist und der dann der Jesus, so wie es hier geschrieben steht, aufnimmt, dann sagt die Bibel, in derselben Sekunde bekommt er das Anrecht, die Vollmacht, Kind Gottes zu werden, die Wiedergeburt geschieht in derselben Sekunde. Es gibt kein Wachstum bei der Errettung. Errettung ist immer punktuell. Was dann kommt, ist das geistliche Leben. Darum steht, die an seinen Namen glauben, das ist dann wieder präsensaktiv, das heißt, es ist dann ein Dauerzustand. Und da kommt dann auch Wachstum. Aber geistlich gesehen ist es immer so, ich nehme den Herr Jesus in der Sekunde auf, dann kommt er in mein Herz. Und dann beginnt er etwas Ungeheures. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und da steht dann auch Hebräer 12, 2, er ist Straffinger und Vollender des Glaubens. Das heißt, in der Sekunde werde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und zwar, jetzt kommt was, er gibt das Unterpfand. Das könnte man auch übersetzen in der Banksprache, die erste Rate, nämlich das ewige Leben. Aber in diesem Opfer am Kreuz von Golgatha ist unheimlich viel enthalten. Unheimlich viel ist da drin. Und diese ganze Herrlichkeit, auch die dazu letztendlich mitwirken, dass ich nicht nur der Glaube angefangen habe, sondern ihn vollenden kann, dass der Jesus auch mein Vollender ist, die hängen alle mit diesem vollkommenen Opfer zusammen und die hängen dann zusammen mit den anderen Raten. Zum Beispiel, ich sag mal, Dinge, wo man gern den Menschen zuordnet, sagt die Bibel, eigentlich ist es Jesus, eigentlich bist nicht du. 1. Korinther 1, 30, er ist unsere Heiligung. Wisst ihr, Heiligung, ja. Die Bibel sagt, Gott will, dass ihr in der Heiligung lebt. Aber meine Heiligung ist eine Person, das ist Jesus. Wisst ihr, und damit ist er immer der, der beteiligt ist, immer der Agierende. Ich sage es mal ganz einfach. Er hat alles geschaffen. Er wirkt. Er ist auch der, der als Hohepriester jetzt mich vor Gott vertritt. Er hat alles getan, ein vollkommenes Opfer. Er wirkt die ganze Zeit auch in meinem Herzen. Aber ich bin immer nur der Reagierende. Er ist der Wirkende. Aber wenn ich jetzt sage, er ist der, der angefangen hat, er ist der, der auch vollendet, der durch alle Lebensphasen meines Lebens hindurch immer wieder sein vollkommenes Opfer wirken lässt, immer wieder, Epheser 1, 17 bis 19, immer wieder das lebendig macht durch den Heiligen Geist, immer wieder mich dazu bringt, das entbindet mich persönlich nicht von der Verantwortung der Reaktion. Das heißt, wenn er jetzt wirkt durch den Heiligen Geist, nicht Nein sagt, passiert nichts. Das muss man einfach ehrlich zugeben, passiert nichts. Sonst werden ja alle Gläubige strahlende Sieger, oder? Sonst wäre doch das Reich Gottes das Paradies auf Erden. Wisst ihr, wenn man das Reich Gottes kennt, dann weiß man, das Reich Gottes ist ein Kampfplatz, der ist Krieg zwischen Licht und Finsternis. Und da geht es immer darum, geistlich zu sein, fleischlich zu sein, richtig zu handeln, auf Gott zu hören, auf den Teufel zu hören, auf wen hört man? Das ist ein Kampf ohne Ende. Wieso, wenn das alles so wäre, dass der Herr alles macht, es ist alles ein Automatismus, er hat angefangen, er vollendet es, ja, wo wäre denn das Problem? Hat einmal ein Prediger gesagt, dann hätte Paulus die Bibel sich sparen können, die ganzen Briefe, dann hätte er schreiben können, so und jetzt seid ihr gläubig, also alles Gute, euer Paulus. Hat mir eingeleuchtet, hat gesagt, ja, hätte er sagen können. Jetzt geht die Bibel aber völlig anders vor, er ist der Anfänger. Aber er ist der Anfänger, in dem der Heilige Geist in meinem Herz wirkt. Gebe ich nach, indem ich Buße tue, nämlich Gott, Buße tun heißt ja nur, ich stimme Gott zu. Gott redet mich an, ich stimme ihm nur zu. Das ist kein Verdienst, das ist kein Werk, ich stimme ja bloß zu. Das ist auch von mir keine Aktion, sondern damit wird die Ehre Gottes, dass er mich allein rettet, aus Gnade überhaupt nicht beschädigt. Ich stimme ihm ja bloß zu. Er sagt zu mir, du bist ein Sünder. Sobald ich zustimme, geht er weiter. Sobald er mich in dem Zustand hat, dass ich glaube, dass ich nichts tun kann, Jesus allein brauche und wenn ich ihn aufnehme, sein Blut meine Sünde auslöscht, dass dann die Wiedergeburt geschieht, sobald ich das im Glauben annehme, ihn aufnehme, sagt die Bibel, passiert es. Aber es war eine Reaktion nötig von mir. Wenn ich nicht reagiere, passiert nichts. Wisst ihr, das ist das, was die Bibel ganz klar sagt. Sie sagt natürlich die Bibelstelle, wo sie ganz stark betont, was Gott tut. Also genauso stark die Stelle, wo sie betont, was der Mensch tun muss. Jetzt kann ich nicht hingehen. Es gibt zwei Gruppen im Reich Gottes. Die eine betonen nur das, was Gott tut. Brauchst du gar nichts mehr tun. Gott macht alles. Und die andere betonen nur das, was du tun musst. Das ist genauso falsch. Und da gehst du unter in Gesetzlichkeit, in Angst, in Zwingen. Dann hält es nicht aus. Beides ist falsch. Zusammenspiel. Gott redet dann, ich stimme ihm zu und es passiert. Wir sind so einfach, ist dumm, ist der Anfänger und der Vollender. Aber das Anfänger und Vollender ist eingebettet immer in der gleichen Tatsache. Vollkommenes Opfer, Jesus allein, er hat alles getan. Er macht alles, er ist der Wirkende durch den Heiligen Geist an meinem Herzen. Und ich bin nur der Reagierende. Aber wenn ich jetzt mich verweigere, dass ich nicht reagiere, passiert nichts. Gar nichts. Das ist das Problem. Dann passiert halt nichts. Ich bin ein Gläubiger, da passiert halt nichts. Manchmal schüttelt mir den Kopf und sagt, wie kann ein Gläubiger das tun? So, mich wundert das nicht. Das ist einfach der freie Wille. Ich kann, wenn ich will, auf Gottes Anrede reagieren oder es bleiben lassen. Wissen Sie, es hat Gott gegeben. Darum sind wir auch voll verantwortlich, was passiert. Wissen Sie, ein Preisgericht Christi, immer sagt immer, oh, wenn ich immer gerettet bin und nicht abgefallen bin, im Himmel bin und alles wunderbar ist, der Herr hat mich durchgebracht, dann das Preisgericht, das ist nicht mehr schlimm. Täuscht euch nicht. Im Preisgericht Jesu Christi wird das alles rauskommen. Und wisst ihr, wenn dann beim Preisgericht bei mir stehen würde, wie durchs Feuer hindurch gerettet, ist nichts übrig geblieben, nichts. Nichts, gar nichts. Ich weiß nicht, die Bibel beschreibt es nicht, was ein Mensch da empfindet. Ich weiß nicht, was wir empfinden werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns schämen. Ist das Preisgericht rum? Dann sind alle einer in Christus, alle geben die ganze Ehre an Jesus, dann ist wieder Friede, herrliche, himmlische Ruhe. Aber man darf das nicht unterschätzen. Ich muss reagieren. Kolosser 1, 13, das ist dann der zweite Aspekt dieser Wahrheit. Da sagt Paulus, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jetzt sagt er was. Er sagt, du bist errettet worden in der Sekunde, Epheser 1, 13, Parallelstelle, als du gläubig wurdest. Derselbe Sekunde, 1. Korinther 12, 13, die Stelle kennen wir alle, wurde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Das ist alles in derselben Sekunde passiert. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zum Herrschaftsbereich des Teufels. Das steht im Griechischen Exousia, Vollmacht, sondern gehöre jetzt zum Herrschaftsbereich Jesu Christi, in sein Reich. Ich bin jetzt in seinem Reich. Das geschehe durch Vergebung der Sünde, als sein Blut mich gereinigt hat. Damit bin ich gelöst worden, erlöst vom Teufel, vom Tod, von der Verdammnis, von meiner Sünde, von meinem Ich, von allem bin ich gelöst. Aber wo ist denn die Erlösung? Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 9 und 10, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn aber der Geist lebendig ist, dann bist du letztendlich Gottes Kind. Mein Geist wird lebendig bei der Wiedergeburt und da ist das Paket drin. Das Maß meines Glaubens, alle Werke, die ich tun soll, Epheser 2, 10, Römer 12, 3, 1. Korinther 12, 18, die berühmte Stelle mit dem Platz im Leib Christi, 1. Petrus 4, 10, meine persönliche Gnadegabe, 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet, das ist alles drin. Wisst ihr? Und jetzt sage ich es einmal vorsichtig, jetzt bin ich ein Gotteskind. Aber wenn ich jetzt das alles habe, wenn ich das alles weiß, ich weiß, wie der Heilige Geist reagiert, ich fange irgendwann an, schlampig zu werden, die Bibel nicht mehr zu lesen, wisst ihr, was dann passiert? Das ist so einfach, dann passiert Hebräer 4, Vers 12 nicht. Hebräer 4, Vers 12 sagt, Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und trennt als zweischneidiges Schwert bei mir Geist und Seele. Also Geist und Fleisch, es trennt. Wisst ihr, wenn jetzt ein Gläubiger keine Trennung mehr hat, weil er faul ist und Bibel nicht liest, wisst ihr, was der Gläubige dann macht? Dann fängt er immer mehr an, seine eigenen Vorstellungen als die biblische Wahrheit zu betrachten. Er wird nicht mehr vom Wort Gottes korrigiert. Und dann kommt das zustande, wo Gläubige, wenn du mit ihnen redest, ich sage, die Heilige Schrift sagt, und sie sagen, ich denke aber. Nun muss ich sagen, Entschuldigung, was gilt jetzt, was du denkst oder was die Bibel sagt? Und dann kommt ein Gläubiger auf Abwege. Und dann ist das, was der Herr auch vollenden will. Er will ja nicht nur das vollenden, dass wir in den Himmel kommen. Das ist die große Vollendung. Sondern er will ja auch unsere Berufung vollenden. Er will unser Wachstum vollenden. Er will ja, dass wir ausgereifte Gläubige werden, die auch wachsen und etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann geht von dem alles oder vieles oder ein Stück, zumindest schlimm genug, viel genug kaputt. Wisst ihr, und das kommt immer darauf an, wenn man nicht reagiert. Und Offenbarung 22, 17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich kann es nehmen oder bleiben lassen. Und das ist einfach das alte Lied. Wisst ihr, ich verstehe das nicht. Ich will mich nicht über die Brüder erheben. Die haben vielleicht bessere Qualitäten wie ich, aber ich verstehe es nicht. Ich bin vielleicht eifältig. Wenn ich die Bibel lese und die Bibel gibt mir einen Befehl. Entschuldigung, Gott spielt doch nicht. Wenn der Gott sagt, tue, tu Buße, glaube, du sollst in der Heiligung leben, du sollst dich absondern, dann kannst du nicht tun, als hätte er es nicht gesagt. Dann kann ich nicht sagen, oh, der Herr wird schon machen. Er macht alles. Das höre ich immer mehr. Du musst sagen, Entschuldigung. Gott hat alles getan. Das Opfer ist vollkommen. Der hohe Priester hat sich gesetzt. Du hast ein vollkommenes Paket. Du hast eine Ausrüstung, die atemberaubend perfekt ist, in dir drinne. Du hast vor Gott die Fülle der Gnade, du hast die Fülle der Gottheit für dich persönlich. Kolosser 2, 9 und 10, das hast du. Epheser 1, 3, du hast allen Säge in den himmlischen Örtern, für dich persönlich, alles ist da. Aber, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, wenn du das alles ignorierst, dann passiert definitiv nichts. Darum sagt der Jesus in die Sendschreibe zum Beispiel, stärke das, was im Begriff steht, zu sterben. Muss ich vorstellen. Also er sagt, da kann bei dir geistlich was sterben und du magst es gar nicht. Und von daher haben wir ungeheure Verantwortung. Und das, was ich am Anfang zitiert habe und jetzt lesen möchte, 1. Korinther 1, 30, das ist ganz, ganz zentral. Da sagt er etwas, das ist so einfach. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Er ist alles. Wisst ihr, das ist ja das Tolle. Darum sagt die Bibel, er ist der Anfänger und der Vollender. Er ist der Anfänger meiner Erlösung. Er, bei der Wiedergeburt, holt mich aus dem Teufel sein Bereich raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist so einfach, darum sagt Bibel auch, Paulus will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführen. 2. Korinther 11, 2. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und bin jungfräulich, völlig gereinigt, wie wenn ich nicht gesündigt hätte, und dann plötzlich eine Sünde begehe, dann beflecke ich mich. Dann muss der hohe Priester das, was er angefangen hat, bei mir, Führungszeichen, reparieren. Dann muss er mich reinigen durch sein Blut, 1. Johannes 1, 7 bis 9. Dann muss er mich reinigen durch, lassen durch sein Blut. Dann passiert es, dann werde ich gereinigt durch Jesu Blut. Ich muss mich reinigen lassen, das ist einfach zwingen. Und dann bin ich wieder jungfräulich. Also er ist immer der, der meine Jungfräulichkeit angefangen hat und sie auch vollendet. Wenn ich mich aber weigere, zum Beispiel, meine Sünde ihm zu bekennen, wenn ich mich weigere, mich reinigen lasse durch sein Blut, Entschuldigung, wisst ihr, was passiert? Gar nichts. Das ist das, was ich mir einfach vergegenwärtigen muss. Es ist ja nicht schwer, es ist ja kein Werk, es ist kein Gesetz, es ist kein Zwang. Ich muss nur reagieren. Ich muss nur reagieren. Rede mich der Herr an, muss ich reagieren. Wisst ihr, dieses 1. Thessalonicher 4, 3, das ist eigentlich sowas Einfaches. Wenn der Jesus meine Heiligung ist, ich habe das jetzt als Musterbeispiel genommen, dann heißt es denn, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthalten sollt. Versteht ihr? Der Jesus ist meine Heiligung. Wenn ich dann zu ihm gehe und in Anspruch nehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, mich dauernd innerlich erneuern lasse, dann werde ich der Unzucht fliehen. Wenn ich das nicht tue, und mein Herz offen lasse. Wieso? Und der Geist ist halt gerettet. Der ist versiegelt. Da sitzt letztendlich der Heilige Geist. was nicht gerettet ist, nicht versiegelt ist, in meiner Seele. Und in meiner Seele, sagt die Bibel, sind die Begierde, ist die Lust. Darum sagt auch Jakobus den furchtbaren Satz in Kapitel 3, irdisch, seelisch, dämonisch. Wieso, jetzt kommt das ganz einfache Spiel. Er ist meine Heiligung, aber der Herr sagt zu mir, Gott will, dass ihr geheiligt seid, aber jetzt fliehe du der Unzucht. Ich muss die Entscheidung fällen. Jetzt sage ich vielleicht, kann ich das? Habe ich die Kraft? Wenn ich die Kraft nicht habe, wer ist der Anfänger und der Vollender meiner Erlösung, meiner Heiligung? Er. Und damit muss mich praktisch jede Situation, die vom Idealfall der Wiedergeburt, so wie die erste brennende Liebe war, abweicht, muss ich wie ein kleines Kind zu meinem Jesus gehen und immer in Anspruch nehmen, er ist der Anfänger, er ist der Vollender. Ich nehme immer das in Anspruch, was er getan hat. Ich reagiere nur noch auf ihn. Ich bin nur ein Reagierer. Da muss ich daran gewöhnen, dass man nur reagiert. Aber wenn die Bibel sagt zum Beispiel, ich kann es nicht so predigen, dass ich sage, zu Deutsch, er ist unsere Heiligung und du brauchst nichts tun. Er ist unsere Heiligung, nichts mehr brauchst du zu tun. Da machen die Leute gar nichts. Ich kann aber auch predigen, fliehe die Unzucht, weh, wenn du Unzucht begehst. 1. Korinther 6, 9, die Unzüchtigen sind draußen, du gehst verloren. Ich kann beides predigen. Beides bringt die Leute in die falsche geistliche Haltung und beide Haltungen bringen sie im Zweifelsfall in die Hölle. So, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist meine Heiligung, er hat alles getan. Ich kann jetzt aufgrund von seinem Opfer, wenn ich richtig reagiere, dem fliehen. Wisst ihr, jetzt versteht ihr, warum wir die Bibel lesen. Wisst ihr, ich lese doch die Bibel nicht, dass ich noch mehr weiß. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Ich habe es mal versucht, ich kriege es nicht hin. Ich habe mal versucht rauszukriegen, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Ich weiß es nicht. Neue Testament habe ich eher hingekriegt, aber die gesamte Bibel, ich weiß es nicht. Ich habe so Ahnung, aber... Wisst ihr, ich lese die ja nicht, dass ich jetzt, wenn ich sie nochmal lese, ich lese dauernd die ganze Zeit durch, dass ich noch mehr weiß. Und ich lese die ja, Hebräer 4,12, dass er zu meinem Herzen redet, dass das Schwert des Geistes mich ins Licht stellt. Ich mache es ja aus dem Grund, dass, wenn er meine Heiligung ist, dass ich weiß, er ist meine Heiligung, dann weiß ich, was sagt er, was ist Heiligung, zum Beispiel der Unzucht zu fliehen, dass ich dann weiß, er sagt zu mir, fliehe du, jetzt muss ich fliehen. Jetzt merke ich, ich kann nicht so fliehen, wie ich will, also gehe ich zu ihm. Ist immer der gleiche Gedanke, er ist der Anfänger, er ist der Vollender. Wenn es bei mir nicht klappt, gehe ich zu ihm. Schaffe ich es nicht, gehe ich zu ihm. Ich reagiere immer nur auf ihn. Wisst ihr, damit kommst du in eine völlige Abhängigkeit. Du bist wie ein kleines Kind, du kannst überhaupt nichts machen. Sondern du brauchst ihn mehr als alles andere, weil er immer der Anfänger und immer der Vollender ist in jedem Bereich. Aber die Bibel sagt dir manche Dinge, tu es. Und alles, was die Bibel mir gebietet, dass ich es tun soll, kann ich auch tun, wenn ich im Geiste wandle. Dann kann ich's. Wandle ich nicht im Geist, kann ich es nicht. Kann ich es nicht? Muss ich zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, gib mir Gnade, reinige mich in dein Blut, lass mich wieder im Geiste wandeln, lass mich es wieder annehmen, lass mich es in kindlichem Glauben erfassen. Du bist meine Heiligung, du bist letztendlich meine Erlösung, du bist meine Befreiung, du bist der, der mich vom Teufel befreit hat, der darf mich nicht mehr quälen. Da geht man zu meinem Jesus wie ein kleines Kind, nimmt es in Anspruch. Was tut man dann? Dann beruft man sich auf den Anfänger, der das alles getan hat und erwartet von ihm, dass er das jetzt bei mir so vollendet, dass es funktioniert. Und das ist hier gemeint. Praxis. Natürlich ist der ferne Blick die endgültige Rettung, die Vollendung in der Ewigkeit, dass er mich durchbringt. Er bringt mich durch das Opfer. Das Opfer ist so gemacht, habe ich lange nicht begriffen. Das Opfer ist so gemacht, dass der schwächste Gläubige aufgrund von dem Opfer mit dem schwächsten Glauben durchkommt. Sobald er ganz einfach zum Anfänger und Vollender geht. Der stärkste Charakter, der stärkste Mensch, den es gibt, der die edelste Gesinnung hat, der Wiedergeburt erlebt, alles wunderbar ist, wenn er anfängt, aufzuhören, zu meinem Jesus zu gehen, dann wird er schwächer wie so ein ganz schwaches Gotteskind, das sich auf den Herr Jesus verlässt. Es hängt alles davon ab, dass ich auf ihn reagiere. Wisst ihr, wenn man das begriffen hat, dann fängst du an, dich zu wehren gegen links, gegen die, die sagen, der Herr macht alles. Du fängst dich aber letztendlich auch an zu wehren gegen die anderen, die dauernd sagen, du und dich treibet mit, ich sage mal, einem neuen Gesetz. Johannes 3,30 sagt zum Beispiel, er muss wachsen, das steht wieder im Präsens aktiv, also Dauerzustand, ich muss abnehmen, ein Dauerzustand. Das heißt, das ist einfach der entscheidende Punkt. Es muss geschehen, und da gehört es dazu, dass Jesus immer mehr von mir Besitz ergreift, dass ich immer ihn mehr brauche und ich immer unwichtiger werde. 2. Korinther 19, ich lese gerade ein Buch, das Lied der Gaiane. Höchst empfehlenswert, gibt es nicht mehr, meines Wissens. Das ist die Geschichte von Diokletian, von diesem Kaiser, der wurde im heutigen Jugoslawien wohl geboren. Und es ist der Kampf Armenien und die Christenverfolgung, die Decius Diokletian, das war die schlimme Christenverfolgung, das furchtbar war. Jetzt habe ich gelesen, wie es da ging. Ich bin noch nicht fertig mit dem Buch. Ich habe schon lange daheim, aber nie gelesen. Jetzt habe ich mir das einfach einmal vorgenommen. Da kommt mir auch der Gedanke, Karl Hermann, wenn das jetzt passiert, hast du die Kraft zu widerstehen? Hast du die Kraft, standhaft zu sein? Nein, habe ich nicht. Aber keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Gehe ich zum Anfänger und Vollender des Glaubens, bekomme ich die Kraft. Das ist mir klar. Das heißt, im Endeffekt, der schwächste Gläubige kommt durch. Darum habe ich auch keinerlei Angst für jemanden, der Herrn Jesus dienen will und der zieht der freie Wille, der einfach Gott dienen will und beim Herrn Jesus bleiben will, dass der abfällt oder verloren geht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Dem wird nichts passieren. Aber ich kann nicht anfangen und darum ist die Lehre so gefährlich, dass mir nichts mehr passieren kann, dass ich auch nichts mehr tun muss. Ist die so gefährlich, weil sie mich genau in die Situation bringt, wo der Teufel mich abschießen kann. Das ist das Böse. Ist er? Und wenn du das jetzt einmal in Ruhe dir anguckst, in 2. Korinther 9, Vers 10, da sagt dann die Bibel was ganz Einfaches. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, und jetzt sagt Paulus nicht, es wird geschehen, sondern er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit und so weiter und so weiter. Da ging es jetzt um ganz einfache Dinge, zum Beispiel andere zu helfen. Aber er sagt, er möge diese Früchte der Gerechtigkeit bei euch wachsen lassen. Die können aber auch nicht wachsen, wenn ich nämlich stur bin und ich will. Wisst ihr, von dem hängt es immer ab. Entweder bin ich weicher mir Jesus gegenüber. Aber ich habe keine Angst mehr, wenn die ganz schlimmen Dinge kommen. Ich weiß, dass wir, jeder von uns, er kann noch so schwach sein, dass wir überwinden. Aber durch wen? Jetzt kommt halt das Entscheidende. Nicht, indem ich die Leute sage, dir passiert nichts oder die das Märchen erzähle, mir wird er entrückt vor, was überhaupt kommt. Das ist vielleicht die schlimmste Lehre, die es gibt, weil, sag's mal ganz hart, sag das doch einmal koreanischer Gläubiger, der 10 Jahre im KZ die Hölle auf Erde erlebt hat. Sag dem einmal, du wirst entrückt, bevor was passiert. Wisst ihr? Wir sind Wohlstandschristen. Das kannst du im Westen sagen, wo nichts ist. Aber sag es einmal, zum Beispiel, wenn jemand bei Moslems ist, in Afrika, die noch zum afrikanischen Volk gehören, die oft viel radikaler noch sind. Kennt ihr aus den Nachrichten, was die alles machen? Weil das ist ja ein IS oder ein Vorläufer vom IS. Das sind Leute, wenn du die dann im Hals hast, ja, was ist denn? Wisst ihr, jetzt sag denen einmal, bevor was passiert, wo du den drückt. Ja, Entschuldigung, da hört der Spaß auf. Ich halte es sogar für absolut gefährlich, das den Gläubigen zu sagen, weil es einfach nicht stimmt. Du kannst den Leuten sagen, fall auf die Knie und danke Gott Tag und Nacht, dass das bei uns noch nicht gekommen ist, dass es dich bewahrt hat. Das ist in Ordnung. Du kannst auch beten, dass er uns bewahrt. Warum sagt da Jesus in Lukas 21, 34 bis 36, wir sollen wachen und beten, dass wir diesem allem entfliehen können? Eben gerade, weil es kein Automatismus ist. Er sagt, wachet und betet, dass ihr entfliehen könnt. Und dann kommen auch die Früchte der Gerechtigkeit. Und da sagt er in 1. Thessalonicher 3,12, euch aber lasset der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden und so weiter. Wisst ihr, das Problem ist ja ganz einfach. Die Bibel sagt immer, der Herr mag es bei euch wirken. Ja, wie wirkt der Herr das? Indem er mich anredet, indem er an mir wirkt. Aber wenn ich Nein sage und nicht reagiere, dann passiert gar nichts. Das ist halt das Problem. Und da kommt also das Wachstum, das in 1. Johannes 2, 12 bis 14, beschrieben ist, nämlich Baby, Kleinkind, Jüngling oder junger Mann, Vater in Christus, sind vier Stufen, kommt nicht zustande. Dann kommt es nicht zustande. Und dann letztendlich hast du Gläubige, die vielleicht alles wissen, aber es ist bei ihnen nichts passiert innerlich. Das ist gefährlich. Markus 4,28 sagt nämlich, die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in die Ehre. Wenn ich richtig geistlich im Lichte wandle, im Geiste wandle, dann läuft das alles automatisch ab. Wisst ihr, aber dazu muss ich im Lichte wandeln. Wenn ich nicht im Lichte wandle, ich sag's nochmal, läuft es nicht automatisch ab. Wisst ihr, der Herr hat es so gemacht, dass er alles getan hat, mir die Hand reicht, mir alles anbietet, ich brauche nur reagieren, wenn ich aber nicht will, akzeptiert er. Das ist das alte Lied, das freie Willens. Ich muss vielleicht noch was zum freien Wille sagen. Natürlich habe ich insofern kein freier Wille, da ich von mir aus nicht gegangen wäre, Gott zu suchen, sondern erst als er durch den Heiligen Geist an meinem Herzen angefangen hat zu wirken, kam das überhaupt zustande. Aber der freie Wille, ja oder nein zu sagen, den habe ich. Und den habe ich bei allem anderen auch. 1. Petrus 5,10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Er möge euch. Wisst ihr, aber wenn der Paulus jetzt davon ausgegangen wäre, dass es ein zwingender Zustand ist, hat er gesagt, er wird es tun. Sagt er aber nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil ich reagieren muss. Wenn ich nicht reagiere, kann es Gott nicht tun. Das heißt, ich kann Gott blockieren, dass er es nicht tun kann. Muss ich mir mal vorstellen. Das ist ja brutal. Da gehört Hebräer 12, 4 bis 11 dazu, wo die Bibel sagt, der Vater im Himmel erzieht jedes Kind Gottes, also jedes Glied im Leib Jesu, erzieht er. Und dann erklärt die Bibel und sagt, es gefällt dir nicht, aber es ist notwendig, weil auch der Vater, der irdische Kinder hat, züchtigt seine Kinder, um sie letztendlich zurechtzubringen. Und so wird der Vater im Himmel dich züchtigen. Wie er dich züchtigt, weiß ich nicht. Macht er bei jedem anders. Aber er wird es tun. Das ist diese Erziehung. Warum muss mich Gott erziehen, wenn er alles macht? Er braucht mich doch nicht erziehen, wenn er sowieso alles macht. Das Problem ist ganz einfach. Er muss mich erziehen, weil ich halt nicht reagiere. Das ist das Problem. Dann kommen wir natürlich zu solchen Zentralbibelstelle, Philipper 3, 13, da fängt es an. Da erklärt der Paulus seine eigene Haltung. Es geht bis 4,1. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Und jetzt sagt er, aber der Herr wird alles tun. So sind die Lehren. Ist falsch. Er sagt, und jetzt kommt seine persönliche Glaubensentscheidung. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er sagt, er geht nach vorne mit brachialer Gewalt, geht er diesen geistlichen Kampf vorwärts, indem er auf das, was der Jesus getan hat, reagiert. Indem er glaubt, dass er mit jedem geistlichen Segen gesegnet ist. Indem er glaubt, dass er die Fülle der Gottheit für sich persönlich in dem Maß hat, wie sie Gott dem Einzelnen geben will. Indem ich glaube, dass mein Paket, um Gott zu dienen, perfekt ist. Indem ich glaube, dass die Fülle des Segens vorhanden ist. Indem ich glaube, das ist alles da. Sobald ich richtig reagiere, beginne ich zu wachsen, beginne ich aufzublühen. Und er sagt, er jagt. Jagd ist nicht billig. Wisst ihr, Jager heißt Rasen, Neudeutsch. Jagen heißt Rase. Und jetzt erklärt er etwas und sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, gereift oder erwachsen, das gleiche Wort, so gesinnt sei. Er sagt, jetzt musst du nur die Gesinnung haben. Du musst die Gesinnung haben, dass du vorwärts gehst. Du musst die Gesinnung haben, dass du reagierst. Du musst diese Gesinnung haben, dass noch nicht alles fertig ist. Die Vollendung ist noch nicht geschehen. Ich brauche den Vollender Jesus Christus jeden Tag, um mein kleines Leben zu vollenden und mich bis zum Schluss so weit zu bringen, dass ich im Himmel bin. Er sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Er sagt, das Hauptproblem sind nicht Lehrunterschiede. Wenn du mit manchen Gläubigen redest, sind die Lehrunterschiede das Hauptproblem. Was, du glaubst, dass die Entrückung nicht am Anfang ist? Ich kenne Kreise, da kann ich Tag und Nacht mit denen streiten. Das ist völliger Unsinn. Sondern die Bibel sagt, du musst in Ordnung sein. Du musst mit Gott in Ordnung sein. Du musst jagen. Du musst reagieren. Du musst der Jesus als Anfänger und Vollender ehren. Du musst alles, was er getan hat, in Anspruch nehmen. Du musst ihm dienen. Du musst ihm folgen. Du musst reagieren. Und dann sagt er, dann sind Unterschiede, wo man anders denkt, kein Problem. Mit dieser Haltung wird er dir das Richtige offenbaren. Und dann sagt er, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Also selbe Richtschnur, das Wort Gottes, dasselbe erstreben, dass nämlich genau das passiert. Er sagt, es hat mit deiner inneren Haltung zu tun. Und dann erklärt er 17, werdet meine Nachahmer. Er sagt also, so wie ich gesinnt bin, und sagt, nicht, dass du ein Feind des Kreuzes Christi wirst. Und sagt, weil du gehörst zum Himmel, Vers 20. Er wird dich einst umgestalten. Jetzt sagt er in 4, Vers 1, damit ist alles fertig. Wisst ihr, was er sagt? Das Gegenteil. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise, nämlich indem er das tut, fest im Herrn. Und jetzt geht er ganz radikal vor, ich habe mir das schon oft überlegt, ob ich den Mut hätte, vom Urlaub eine Karte zu schreiben oder vom Dienst eine Karte zu schreiben, wo das drinsteht. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Ich habe festgestellt, ich hätte den Mut nicht, zu sagen, Schwester X, Schwester Y, da hört auf zu streiten. Begrifft er. Paulus macht es. Er sagt, in dieser Weise müsst ihr vorgehen. Wisst ihr, und damit kann ich bloß sagen, also will er Reaktion. Und wenn das tust, dann kommt Kolosser 1, 23. Und er sagt klipp und klar, ihr werdet unverklagbar sein, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Ich habe das Wenn rot angestrichen. Guckt einmal in eurer Bibel, immer wenn steht Wenn, das ist nämlich eine Bedingung. Er sagt, es alles funktioniert nur, wenn du im Glauben fest bleibst und dich nicht abbringen lässt. Was ist das? Reagiere. Wie geht Glaube? Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Das heißt, wenn ich das so mit ihm habe, dass er mein Glaube immer ganz normal im Leben hält, indem ich immer, wenn er mich anredet, reagiere, immer reagiere, ich reagiere immer, dann bleibt es lebendig. Und dann kommst du weder links in die falsche Lehre noch rechts. Und Paulus sagt in Kolosser 4, 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Er sagt, da gibt es Leute, die kämpfen einen ungeheuren Gebetskampf, dass er der Wille Gottes tut. Wieso? Gott macht doch alles. Seht ihr? Er macht nicht alles. Sondern ich muss reagieren, dass ich der Wille Gottes tue. Und er sagt klipp und klar, der kämpft, dass ihr hier vollkommen seid und dass er das Richtige tut. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich einfach Dinge kaputt machen und die sind dann kaputt. Und Johannes hat uns das gelesen, 2. Thessalonicher 2,15. So steht ihr nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Das ist Apostellehre. Ist das, was in den Lehrbriefen steht? Das ist einfach. Er sagt, nach dem sollst du gehen. Wenn du nach dem nicht gehst, wisst ihr, die biblische ungeheure Arbeitserweisung, vor allem die Lehrbriefe für mich persönlich als Nachfolger Jesu Christi. Wisst ihr, wenn ich da nicht reagiere und das nicht akzeptiere und nicht nach dem gehe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn es schief läuft. Dann kommt das Gejammer, wenn es schief läuft. Und ich sage, selber schuld, sage ich mir selber. Hebräer 6, 19. Hebräer ist vielleicht der direkteste Brief. Er sagt klipp und klar, ihr heiligen Brüder, Mitgenossen der himmlischen Berufung, absolut Wiedergeborene. Er sagt, wenn ihr absagt, Hebräer 6, Hebräer 10, dann könnt ihr auch alles kaputt machen. Und Hebräer 6, 19 sagt er, diese Hoffnung, und zwar diese Handlungen Gottes, wo er das Vollkommene alles vollbracht hat, halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Jetzt haben wir Hebräer 10, 19. Durch Jesu Blut gehe ich ins innerste Heiligtum. Das habe ich jetzt. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedek. Ja, was ist Melchisedek? Wisst ihr, was das Entscheidende war bei Melchisedek? Was hat er denn gebracht? Er hat zwei Dinge gebracht. Das ist ja der Herr Jesus im Alten Testament. Er hat zwei Dinge gebracht. Brot und Wein, das vollkommene Opfer. So ist gar nichts. Ich habe vollkommenes Opfer. Er sagt, das ist ein sicherer Anker. Auf das vollkommene Opfer muss ich reagieren. Wenn ich das nicht mache, passiert halt nichts. Wisst ihr, und dann kann man jammern und sagen, oh, warum hat der Herr das zugelassen? Und sagen, meistens lässt er gar nichts zu, ich bin selber schuld. Und dann in Hebräer 13, 9, eine der größten Wahrheiten, die es überhaupt gibt. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Dass das Herz fest wird, fest muss es werden, und zwar durch Gnade, nicht durch Speise und ähnliche Dinge. Wisst ihr, ich habe Leute, da wirkt es mich, die Leute gehen hin, jetzt rede ich mit denen, sagen eine dieser biblischen Wahrheiten, dann stimmen sie mir zu. Dann kommt ein Bruder, der in ein Auge fällt, der sagt genau das Gegenteil. Dann stimmen sie ihm zu. Nach 8 Wochen komme ich wieder, dann stimmen sie wieder mir zu. Nach weiteren 8 Wochen kommt der wieder, dann stimmen sie ihm wieder zu. Ich war in der russlanddeutschen Gemeinde, habe die Wahrheiten dargelegt. Dann sagt der Bruder, wunderbar, guck mal her, wir sind alle mitgegangen. Er sagt, es hält genau, bis unser Bruder XY aus Russland kommt. Der sagt nämlich genau das Gegenteil. Der wird demnächst kommen und dann ist alles, was du gesagt hast, wie nicht gesagt. Steht dir? Die Bibel sagt, der Herz muss fest werden von Gnade. Du kannst dich nicht von jeder Lehre umwerfen lassen. Wisst ihr, wenn zu mir jetzt jemand sagt, die Entrückung ist am Anfang und ich habe Bücher, ich habe die immer geschenkt bekommen, ich habe Bücher über die Entrückung, dass sie am Anfang ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die sind bei mir in der Garage im Keller. Also Garage ist für mich Keller, also Abstellraum. Ist ihr, jetzt heißt es mal hart, machen wir mal die Pascalsche Regel, kennt ihr die? Wenn ich die Leute sage, es passiert dir gar nichts, du wirst entrückt, bevor es geringste ist, und es kommt nicht, sondern die Verfolgung kommt und der Antichrist kommt, es wird alles schrecklich. Ist das schlimmer? Oder wenn ich den Leuten sage, bereite dich vor. Es gibt die Möglichkeit, dass du reingehst. Ich weiß nicht, was Gott für diesen Landstrich Deutschland beschlossen hat, vom Antichristlichen her, aber es kann sein, du musst rein in diese schlimmen Dinge. Ich behaupte jetzt einmal, der Erste bereitet sich nicht vor, der Zweite bereitet sich vor. Wer ist besser dran? Noch Pascalsche Regel? Der Zweite. Wieso von daher? Wenn man das sich vergegenwärtigt und sagt, im Zweifel muss ich mich immer so aufstellen, dass ich richtig reagiere. Und im Zweifel ist immer so, der Herr muss mich bereiten. Und dann kommen wir zu 2. Petrus 1. Und 2. Petrus 1 ist eine gigantische Sache. Ich habe es immer das Hochhaus genannt. Im Kapitel 1, Abvers 3. Sagt die Bibel zuerst, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Damit sagt die Bibel, du hast von Gott durch die Kraft Gottes, und da steht bei Kraft Dynamis, und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das heißt, das ist das Paket der Wiedergeburt, hast du alles bekommen, was du brauchst, dass du Gott dienen kannst. Er sagt, überaus große Verheißungen, Kostbarkeiten, dass du der göttlichen Natur teilhaftig wirst, nachdem du nämlich der Welt entflohen bist und dem Verdorben, das drin herrscht. Guck, und jetzt sagt er, dann ist doch alles wunderbar. Jetzt sagt er Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben. Wenn ich keinen Glauben habe, wer ist der Anfänger? Der Jesus. Wer ist der Vollender? Er. Die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, das ist Reagieren, und euch nicht träge noch unfruchtbar sein lassen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also nochmal, wenn sie zunehmen, so lassen sie mich nicht träge sein, nicht unfruchtbar sein, sondern man hat alles perfekt. Wenn sie aber fehlen, dann sagt er, dann hast du die Reinigung deiner Sünde vergessen. Du bist jetzt kurzfristig, du bist blind, du bist verblendet. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Was ist, wenn ich sie nicht tue? Was sagt der Text? Müsst ihr die Bibel lesen wie ein kleines Kind? Dann kann ich zu Fall kommen. Versteht ihr? Ich kann jetzt nicht sagen, dir passiert nichts. Ich kann zu Fall kommen, sagt die Bibel. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Sonst kann es eng werden. Ich mache jetzt hier doch keine neue Heiligungslehre oder Bedingung, in den Himmel zu kommen. Ich komme durch Gnade, durch Jesu Blut in den Himmel als freies Gnadegeschenk. Aber die Bibel geht davon aus, dass wenn ich dann mit dem Herr Jesus lebe, wenn ich reagiere und bei ihm bleibe und ganz einfach reagiere wie ein Gotteskind, dann komme ich ans Ziel, dann passiert mir gar nichts. Wenn ich es aber nicht tue, wird es gefährlich. Ich kann es nicht so tun, als wäre das nicht so. Das ist einfach Fakt. Und dann 2. Petrus 1, 19 sagt er, wir haben umso fester das prophetische Wort, auf das muss ich achten. Wenn ich da nicht drauf achte, dann kriege ich ein Problem. Und zwar, ich kriege das Problem, wenn ich nicht darauf achte, dass dann wieder das Seelische über das Geistliche Oberhand bekommt. Wisst ihr, und zum Beispiel die Bibel, das prophetische Wort sagt, klipp und klar, es kommt die Gesetzlosigkeit. Jetzt kann ich nicht so tun und sagen, die Gesetzlosigkeit ist jetzt so, das tun die abgefallenen Kreise und auch die Großkirche und das, indem sie sagen, die Gesetzlosigkeit ist jetzt der Zeitgeist, das ist jetzt normal, jetzt ist das alles okay. Alle diese Sünden, die Gott verboten hat, wo die Gläubigen sich gewehrt haben, ist jetzt alles legitim, du kannst jetzt alles tun. Wisst ihr, da muss ich sagen, wie kommt ihr da drauf, lässt ihr keine Bibel? Ja, das ist halt nicht mehr so gemeint. Und dann geht er so weit, dass er in 2. Korinther 2,17 sagt, es gibt Leute, die das Wort Gottes verfälschen. Da schreibt Bibelübersetzungen, da muss ich sagen, Entschuldigung, was macht ihr mit dem heiligen Wort Gottes? Wisst ihr, die Bibelstelle, Sacharja 13, was sind das für Wunden in deinen Händen? Da sind sich die Ausleger einig, dass da Jesus gemeint ist. Er sagt, diese Wunde hat man mir geschlagen im Hause derer, die mich lieben in Israel, die den Messias erwarten. Da steht dann in den neueren Übersetzungen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Ich hatte eine Schlägerei mit meinen Freunden. In der anderen Übersetzung steht, ich hatte eine Schlägerei mit Kultprostituierten, mit Huren. Das soll ich mir vorstellen. Und dann sagt er, sondern aus Lauterkeit, von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Er sagt, ich muss mit Gott in Ordnung sein, das ist es. Ich muss reagieren. Jakobus 4,8 sagt, das ungeteilte Herz ist, was Gott will. Aber das ungeteilte Herz, das wird geschaffen vom Herr Jesus. Er schaut der Anfänger und der Vollender des ungeteilten Herzens. Wenn ich auf seine, ich sage mal, Aktion reagiere, meint es nicht, passiert gar nichts. Und darum sagt 1. Petrus 3, Vers 15, dass ich Gott im Herzen heiligen muss. Und Epheser 4, 11 bis 16 ist die berühmte Bibelstelle, wo er sagt, er sitzt als Haupt im Himmel und steuert alle Gläubigen. Gemäß den Gelenken, gemäß der Leistungsfähigkeit, Maß des Glaubens, gemäß der Gabe, er steuert die alle. In Matthäus 24, da hat der Jesus in anderer Fassung, aber gleich definiert. Er sagt Matthäus 24, 45 bis 51, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Dann sagt er, wenn der böse Knecht das nicht tut, wird er hinausgeworfen. Entschuldigung, wenn du das jetzt nur liest, wieder zu der Einseitigkeit des Bibellesens, dann sagst du, oh, ich muss es tun. Versteht ihr? Ich muss es tun. Aber jetzt siehst du ja, Epheser 4, 11 bis 16, der Herr wirkt. Er redet mich an. Und das, was ich hier tue, ist nur eine Reaktion auf das, was von ihm von oben kommt. Macht er wieder, ist nur eine Reaktion. Hebräer 3, 14. Wir nähern uns dem Zentralpunkt. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Wenn. Das Wort wenn ist im Deutschen eindeutig. Das ist die Bedingung. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und davor sagt er, wenn du das nicht tust, dann wirst du verstockt. Merkt er, ich muss reagieren. Wie kann ich die anfängliche Zuversicht festhalten, indem ich zu meinem Jesus gehe? Ich kann die anfängliche Zuversicht nur festhalten, wenn ich zu ihm gehe. Sonst geht sie weg. Sonst kommt Resignation. Versteht ihr? Das wirkt der Teufel. Das wirkt, dass sobald mein Herz nicht mehr vom Wort Gottes getroffen wird, sobald der Heilige Geist nicht mehr wirkt, sobald ich dem Wirken Jesu nicht nachgebe, sobald ich hier letztendlich lau und lasch wird. Und wer ist verantwortlich, dass ich lauter lasch werde? Jetzt sage ich es mal hart, ist es so, dass das einfach von Gott her gegeben ist, dass ich lau bin? Darum sagt die Bibel, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien, in das Entschreiben. Entschuldigung, wer ist dann schuld, wenn es Gott alles wirkt? Ja, er hat mich doch lau gemacht. Wieso denken die Gläubigen? Wenn ich reagiere, werde ich nicht lau. Ich muss reagieren. Und ich muss die Befehle Gottes wirklich wahrnehmen. Darum sage ich manchmal, nehmt ein neues Testament leer und unterstreicht nur, was Gott tut und was ihr tun müsst. Dann habt ihr die zwei Bereiche. Dann habt ihr sei Handler und meine Reaktion. Aktion von Gottes Seite, Reaktion von meiner Seite. Dann hast du es. Und da bist du dann letztendlich, mit der Stelle möchte ich auch schließen, die ist dann eindeutig Kolosser 1,16, Folgeverse. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wunderbar! 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Wenn. Wisst ihr, wenn man jetzt hingeht, wie die kleinen Kinder, und sagt, mit dem Wissen, was wir jetzt uns angeeignet haben, ich habe jetzt einen Exkurs gemacht, bin völlig weg vom Text, und ich gehe jetzt zurück zu Philipper 1, Vers 6 und sage jetzt, der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, er ist immer der Anfänger, immer der Vollender, er wird es vollenden bis auf seinen Tag. Dann ist die Sache klar. Gottes Wille ist, dass das, was bei mir angefangen ist, vollendet wird. Immer wenn ich bete, 1. Johannes 5, was im Wille Gottes ist, wird es Gott tun. Das heißt, vor Gott ist keine Sperre. Vor Gott ist vollkommene Bereitschaft, alles zu tun, dass ich vollkommen durchkomme, weil es perfekt Gott diene. Und er ist dort im tiefsten Sinne des Wortes der Anfänger und der Vollender meines Glaubens, auch jetzt in jedem Teilbereich, wenn ich reagiere. Wenn ich nicht reagiere, wisst ihr, was dann der Jesus ist für mich? Wie wenn er nicht da wäre. Passiert nichts. Und dann kann ich mich nicht beschweren und sagen, warum hilft mich Gott, warum lässt er es zu, warum geht es mir so schlecht. Versteht ihr? Ich habe das lange nicht begriffen. Ich habe diese Phase alle durchlebt. Ich war zeitweise linksextrem, ich war zeitweise rechtsextrem. Irgendwann ist es in meinem kleinen Hirn klar geworden. Es ist immer das Gleiche. Eine ungeheuer perfekte Aktion von Gottes Seite. Und eine ungeheure kindlich einfältige Reaktion auf das, was er tut. Wenn er sagt, du musst tun, reagiere ich einfach. Dann merke ich, ich kann es nicht, aber wenn er der Anfänger und der Vollender ist, dann kann ich zu ihm gehen und sagen, Herr, du siehst, du bist der Anfänger der Heiligung, du bist der Anfänger der Erlösung, du bist der Anfänger der Errettung vor aller Finsternis, ich habe keine Kraft, jetzt hilf mir. Sobald ich jetzt im Glauben annehme, dass er das nämlich ist, der Anfänger, dann vollendet er. Und dann passiert es. Wenn ich es aber nicht tue, aus. Also von daher ist die Bibelstelle ungeheuer wichtig, aber auch gefährlich. Wissen Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Bibel lesen, wie ich sie will, von vorne nach hinten, komme ich immer auf die zwei Sachen. Was Gott tut und was ich als Reaktion tun muss. Ich habe überhaupt keine Werke zu bringen, er hat alles getan. Ich habe die Fähigkeit, ich habe den Geist des Glaubens, ich kann auf alles reagieren. Wissen Sie, ich habe alles. Gott hat es so gemacht, dass ich gar keine Ehre kriege, selbst wenn ich perfekt lebe. Ich kriege keine Ehre. Er hat alles mir gegeben. Er hat das, durch das ich ja richtig reagiert, hat mir auch schon gegeben, der Geist des Glaubens. Ich habe alles. Ich muss nur reagieren. Mache ich das nicht, dann wird es schwierig. Dann hast du plötzlich einen Evangelist, der 6 Kinder hat und dann mit einer anderen Frau abhaut. Ja, warum? Wie kann das sein? Steht dir? Dann hast du einen der angesehensten Evangelisten in Deutschland und Prediger. Ich könnte euch den Namen sagen. 10 Jahre lang heimlich im Ehebruch gelebt hat. Und er war kein Charismatiker und kein Pfingstler, sondern er hat zum evangelikalen Lager gehört. Ein hoch angesehener Mann. 10 Jahre heimlich, ich denke es waren 10. Nagel mich nicht für die Jahre fest, aber viele Jahre heimlich gelebt. Am Schluss hat er es bekannt. Wisst ihr, wie kann das passieren? Das kommt, wenn man nicht reagiert. Aber nochmal, bei jedem Problem, ob das Errettung, ob es Erlösung, ob es Heiligung, Errettung von der Finsternis macht, mein Charakter, egal was ist. Er ist der Anfänger und der Vollender. Sobald ich mir gleich kennenkomme und sage, du bist der, der mich erlöst, auch von dem Problem, kannst du mich in einer Sekunde erlösen, ich nehme es im Glauben an, dann wird er beginnen, es zu vollenden. Wisst ihr, er ist nicht nur ein einmaliger Anfänger und ein einmaliger Vollender, sondern macht es die ganze Zeit. Er macht es ununterbrochen, wie ein revolvingartiger Prozess. Wisst ihr, und damit stehe ich staunend vor ihm und sage, ja, du bist der, alles wirkt. Du hast alles getan, ich reagiere nur noch. Erbarme dich, dass ich richtig reagiere. Möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Du hast uns durch den Heiligen Geist angeredet. Du hast uns im Auftrag des Vaters, der du selber jetzt der Geist bist, du hast uns gerettet. Du hast uns den Geist der Sohnschaft gegeben. Du hast uns gewaschen in dein Blut. Du hast uns alle Werke gegeben, die wir tun sollen. Du hast uns von der Finsternismacht befreit. Du hast uns erlöst von unserem Charakter, von unseren Eigenschaften, von unserem Ich. Du hast uns letztendlich auch die Heiligung gegeben. Du hast uns ein perfektes Werk geschaffen. Du hast ein Paket in unserem Herz gegeben, durch das wir dienen können. Und wo alles da ist, wir brauchen nichts mehr selber zu manipulieren und zu machen. Es ist alles da. Und du hast auch, und das ist vielleicht mit das Wichtigste, du hast es so gemacht, dass es maßgeschneidert ist für jeden, für uns. Selbst das Maß des Glaubens hast du gegeben. Es ist alles perfekt und wir dürfen nur noch reagieren. Du hast uns das Schönste gegeben. Du hast uns den Geist des Glaubens gegeben, der du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Mit dem Anfang hast du uns den Geist des Glaubens gegeben, dass wir alles, was du sagst, tun können. Jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir es verstehen und dann von ganzem Herzen tun.